Wir sind im Epheser 4 heute eigentlich. Die ersten 13 Verse möchte ich durchnehmen. Wir werden im letzten Vers von Kapitel 3 anfangen. Unser Thema heute ist die Einheit im Leib Christi. Gail Irwin hat immer gesagt, ich versuche meinen Kindern Tischmanieren beizubringen, aber sie essen trotzdem so wie ich. Und das illustriert uns einerseits, dass das Leben lauter spricht als dein Mund, aber zweitens auch, dass Hören nicht genug ist und nicht mal zu irgendeiner Wahrheit intellektuell zustimmen. Nee, wir müssen es anwenden, wir müssen es ausleben, dass es wirklich Frucht bringt und wahr wird in unserem Leben. Jakobus hat uns ermutigt, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes. Und der Hebräerbrief hat zwei Teile im Wesentlichen. Wir haben die Kapitel 1 bis 3, die erste Hälfte, die sind voll von reicher, wunderbarer Theologie, Wahrheiten über uns, Wahrheiten über Gott. Drei Kapitel lang hat Paulus darüber geschrieben, wer wir in Christus sind, unsere Position in ihm, unsere Identität in ihm. Drei Kapitel lang drüber geschrieben, was Gott für uns getan hat. Die Initiative ergreift immer Gott und wir reagieren dann drauf. Also, dass wir Gnade haben, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Heilige sind in Jesus, dass wir gesegnet sind mit jeder Segnung, die der Himmel für uns hat, dass wir auserwählt sind, dass wir vorherbestimmt sind, Gottes Kinder zu sein, dass wir die Erlösung haben, dass wir Vergebung haben in Jesus, dass wir Einsicht haben in Gottes Geheimnis, dass wir Miterben sind mit Christus, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und er hat uns geschrieben von dieser Hoffnung, die wir haben in Jesus, von seiner Kraft, mit der er in uns am Wirken ist. Er ist hoch erhoben über alles und er ist das Haupt seiner Gemeinde. Wir sind sein Leib. Er hat uns neues Leben gegeben. Wir sind frei von dem, was uns gebunden hat, was uns zerstört hat. Wir sind geliebt, wir sind mit auferweckt mit Christus. Und wir sitzen von unserer geistigen Position her schon mit ihm, in ihm, im Himmel, auf seinem Thron. Das ist unsere geistige Position. Wir sind durch Gnade gerettet, als Geschenk, unverdient. Wir müssen es uns nicht verdienen, weil Jesus es schon für uns verdient hat. Wir sind seine Kunstwerke, die er gebrauchen will. Und dann hat er zu uns gesprochen darüber, dass er die Fernen, das heißt die Heiden, nahe gebracht hat und dass er die Trennung zwischen den Juden und den Heiden niedergerissen hat. Die hat sie zu eins gemacht. Er hat geschrieben, er hat die zwei Friedenstiften in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen, also einem neuen Leib. Und alle haben in Jesus Zugang. Völlig egal, wo du herkommst. In Jesus hast du Gemeinschaft und Zugang zu deinem himmlischen Vater. Und wir sind gemeinsam ein Tempel Gottes, der in uns wohnt. Im Kapitel 3, im Vers 6 hat er uns geschrieben, die Nationen nämlich sollen Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also in Christus haben wir Freimütigkeit, haben wir Zugang. Christus wohnt in uns durch den Glauben. Wir sind geliebt mit einer Liebe, die unsere Erkenntnis übersteigt. Und er, der in uns wohnt, kann mehr tun, als wir uns je vorstellen können. Mit dieser Kraft wirkt er in uns. Und dann schreibt er als letzten Vers im Kapitel 3, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen, so soll es sein. Wir wollen ihm Ehre bringen. Also es geht hier in unserem Leben, in dieser Welt nicht um Selbstverwirklichung, sondern dass wir ihn verwirklichen, dass wir ihn sichtbar machen. In unserem individuellen Leben, aber auch in unserem Gemeindeleben miteinander. Und darum wird es heute gehen. Und so jetzt nach 3 Kapiteln, wo er zu uns gesprochen hat, diese wunderbaren Wahrheiten, was er für uns getan hat, wer wir in ihm sind, schreibt er uns im Kapitel 4, im Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also seht, was der Paulus macht. Er sagt nicht, hey, wandelt würdig, lebt richtig und dann könnt ihr euch irgendwie zu Gott hinverdienen. Das ist dieses religiöse Hamsterrad. Sondern es ist genau umgekehrt. Er schreibt uns 3 Kapitel lang, was Gott für uns getan hat. Unsere wunderbare Position in Christus. Und dann sagt er, okay, jetzt wo ihr erkannt habt, wer ihr seid, was ihr in Christus habt, jetzt lebt das aus. Jetzt wandelt würdig eurer Berufung. Und das macht einen Riesenunterschied für unser Leben. Ob wir Produzenten sind sozusagen oder ob wir einfach reagieren auf das, was Gott getan hat. Er sagt, jetzt, nachdem ihr Gottes große Liebe für euch kennt, jetzt, nachdem ihr wisst, wie reich ihr in ihm seid, wie reich ihr beschenkt seid, wer in ihm seid, mit welcher Kraft er an euch wirkt und euch hilft, seinen Willen zu tun, jetzt lebt es aus, jetzt lebt so, wie es Gottes Kindern entspricht. Würdig eurer Berufung. Das gilt für jeden Einzelnen natürlich von uns, aber seht das hier, er spricht im Plural, er spricht eigentlich die Gemeinde als Gesamtes an. In unserem Zusammenleben als Gemeinde. Also bildlich gesprochen, in den ersten 3 Kapiteln sitzen wir mit ihm in Christus in der Himmelswelt und wir betrachten diese Wahrheiten, aber jetzt stehen wir auf und wandeln und gehen, und im Kapitel 6 wird er sagen, wir stehen in dieser Wahrheit. Also die nächsten 3 Kapitel werden richtig, richtig praktisch. Und das ist gut so. Unser Denken, unsere Theologie, unser Wissen über Gott, es muss praktisch werden in unserem Leben. Und er fährt jetzt fort mit dem Thema Einheit unter Christen. Und wir sprechen hier nicht über Namenschristen, über Kulturchristen. Ich bin 19 Jahre lang in eine Kirche gegangen, habe nichts verstanden, hätte gesagt, ja, ich bin Christ, aber mein Leben hat mit Gott überhaupt nichts zu tun gehabt. Also Namenschristen oder Kulturchristen, die es eh immer weniger gibt, das sind nicht unbedingt Christen im biblischen Sinn, sondern mit Christen sind alle Menschen gemeint, die sich Jesus anvertraut haben, die ihm nachfolgen. Und diese Christen gibt es in allen Konfessionen. Auch Namenschristen. Ja? Also wir dürfen es nicht an irgendeiner Konfession festmachen. Es gibt in der katholischen Kirche Namenschristen. Es gibt in der katholischen Kirche Christen, die Jesus lieb haben und ihm wirklich folgen. Wahrscheinlich gibt es in der Calvary Chapel Namenschristen, ich kann in kein Herz reinschauen, die sich wirklich noch bekehren müssen zu Jesus. Und es gibt echte Nachfolger von Jesus. Bitte macht es nicht an irgendeiner Organisation oder an irgendeiner Konfession fest. Ein Christ ist jemand, der sein Vertrauen von sich selbst weggesetzt hat, von seiner Selbstgerechtigkeit auf Jesus allein und der nimmer sein eigenes Ding dreht, sondern Jesus nachfolgt. Ein Nachfolger. Das ist biblisch gesprochen ein Christ. Und wenn wir über Einheit reden, reden wir nicht von organisatorischer Einheit. Also, dass wir irgendwie sagen, ja, wir Christen müssen alle eins werden, deswegen müssen jetzt alle Evangelischen wieder katholisch werden, dass wir alle in derselben Organisation drin sind oder so. Ich meine, das hätten die wahrscheinlich gern. Oder dass die sich uns anschließen müssen. Einheit bedeutet auch nicht Gleichheit. Also Gleichheit in unseren Stilen oder selbst in jedem einzelnen Detail unseres Glaubens. Sondern Einheit bedeutet Einheit im Herzen. Mit anderen Gläubigen, mit anderen Menschen, die Jesus lieben und schätzen. Und dass wir sie lieben und schätzen als unsere Geschwister. Also selbst wenn sie sehr anders sind, in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Kultur, wo sie herkommen, in ihrer Gemeindekultur auch. Ich meine, denkt an die Christen damals im ersten Jahrhundert. Christen aus dem jüdischen Hintergrund und aus dem heidnischen Hintergrund. Die waren meilenweit voneinander entfernt. Wahrscheinlich so krass, wie man sich's überhaupt vorstellen kann. Aber lasst uns das sehen, dass Einheit für Jesus sehr wichtig ist. So wichtig, dass er in Johannes 17 darum gebeten hat. Vater, ich bitte, dass Sie eins seien, wie wir eins sind. Und in Johannes 13 hat Jesus gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Also wenn das Jesu Herzenswunsch ist, dann sollten wir das ernst nehmen. Hier in unserem Gemeindeleib, dass wir Einheit ernst nehmen, aber auch im weltweiten Leib Christi und dass wir mit ganzem Herzen danach trachten. Und Einheit beginnt mit einer Herzenshaltung, mit einer Einstellung, nämlich dass wir Vielfalt schätzen. Und als Gemeinde sind wir ein bunter Haufen. Das ist gut so. Und ich finde, die Gemeinde Jesu sollte eigentlich bunter sein als die Welt da draußen. Wir haben wahrscheinlich Gemeinschaft hier mit Menschen, mit denen wir sonst nie Gemeinschaft hätten, natürlich gesprochen, weil sie so anders sind als wir, weil sie anders ticken, Männer, Frauen, schwarze, weiße, grüne, blaue, was immer, ja. Das ist die Gemeinde. Wir sind ein bunter Haufen. Wir kommen aus verschiedenen Hintergründen, aus verschiedenen Erziehungsstilen daheim, vielleicht aus verschiedenen Gemeindehintergründen, verschiedene Biografien. Und wir kommen zusammen und wir werden ein Leib und das ist spannend. Und wir müssen es lernen, Vielfalt zu schätzen. Gerade wenn wir mit Geschwistern zusammen sind, die so anders sind als ich. Ihr kennt das von der Ehe, gell? Also Mann und Frau sind unterschiedlich, sind nicht kompatibel. Deswegen ist es ein Witz, wenn die Leute sagen, oh, wir trennen uns, weil wir nicht kompatibel sind, weil wir nicht zusammenpassen. So ein Quatsch, ja? Wir ergänzen einander, das ist Gottes Plan. Und das ist gut. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir sind unterschiedlich, unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich zum Beispiel bin so ein spontaner Typ, eher flexibel, kann mich gut auf neue Situationen einstellen, kann ganz gut improvisieren. Dafür bin ich nicht immer super organisiert und diszipliniert und detailorientiert. Und Gott sei Dank haben wir andere in unserem Gemeindeleib, die sind super strukturiert und super durchorganisiert und immer ordentlich und immer diszipliniert und immer super pünktlich. Dafür wahrscheinlich ein bisschen unflexibel. Ja, ist so. Jeder hat seine Stärken und die Stärke ist gleichzeitig auch eine Schwäche an einem anderen Punkt. Aber beides sind tolle Begabungen und beides ergänzt sich super, wenn wir zusammenarbeiten, miteinander. Also Unterschiede sind herausfordernd auf der einen Seite, das merkt ihr in eurer Ehe oder in der Gemeinde oder überall, wo wir mit Menschen zusammen sind, die ein bisschen anders ticken, aber es macht uns gemeinsam stärker. Wir sind ein stärkeres Team. Also wenn ich an unser Camp denke zum Beispiel, ist es super, dass da Leute drin sind, die spontan sind, weil es gibt immer Dinge, die nicht so laufen, wie wir es geplant haben und die sich einfach darauf einstellen können und hey, komm, wir machen weiter und wir improvisieren. Aber wir brauchen genauso die Organisierten, weil sonst wäre das ein Chaos und dann wird die Anmeldung schon gar nicht richtig laufen. Also wir brauchen beides. Wir brauchen die Kreativen, wir brauchen die Planer, Wir brauchen die Extrovertierten, wir brauchen die, die sich hinsetzen können und zuhören können. Alles wirkt gemeinsam. Und genauso gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Gemeinden. Ja, es gibt Gemeinden, die feiern Gottesdienst auf eine sehr liturgische Art und Weise zum Beispiel. Und es gibt Menschen, denen das entspricht. Ich glaube, es ist wirklich Vielfalt, ist ein Ausdruck auch von Gottes Liebe. Menschen, denen das entspricht, denen das entgegenkommt, die können da Gott kennenlernen und ihm begegnen und Gemeinschaft mit ihm feiern. Und dann gibt es Gemeinden, die sind eher so wie wir, also vielleicht ein bisschen chaotischer, auf jeden Fall freier, freies Gebet, andere Lieder. Ich habe es geprägt ein Stück weit, chaotischer auch, wenig Liturgie. Ja, und es gibt Menschen, die sich da wohlfühlen und die da Jesus begegnen und mit ihm Gemeinschaft feiern. Und beides ist total in Ordnung. Es ist nicht besser oder schlechter, es sind andere Stile. Und wenn wir das wahrnehmen und schätzen lernen, können wir sagen, hey, ist doch gut. Gemeinsam können wir mehr Menschen für Jesus erreichen und gemeinsam sind wir stärker, als wenn es jetzt nur Calvary Chapel auf der Welt gäbe. Aber natürlich Einheit in Unterschiedlichkeit zu leben, ist herausfordernd. Ich würde nicht sagen, dass es einfach ist oder dass es natürlich ist für uns erstmal. Natürlich für mich ist, alle sollen so ticken wie ich, oder? Das ist normal für mich. Für dich vielleicht nicht, aber für mich ist es normal. Aber wenn wir in Unterschiedlichkeit zusammenkommen, dann erfordert es eine gute Einstellung. Und darüber wollen wir zuerst sprechen. Und ich würde sagen, es ist wichtig, dass wir eine Gemeindekultur prägen hier bei uns. Eine Kultur prägen von Liebe, von Annahme, von Gnade, von Vergebung, von Wohlwollen füreinander, von Großzügigkeit, von Güte, von Wertschätzung, von Freude. All diese Dinge. Wie wir miteinander umgehen, ist wahrscheinlich wichtiger, als was wir gemeinsam tun. Oder selbst, was wir glauben in manchen Details. Weil das ist unser Zeugnis in der Welt. Wie würdet ihr unsere Calvary Chapel Grünstadt Gemeindekultur bewerten, wenn ihr es bewerten müsstet? Richtig, richtig gut? Liebe, Wertschätzung, Gnade, Barmherzigkeit oder haben wir noch Luft nach oben? Wisst ihr was? Ich präge die. Und du prägst sie, wie würdest du deine Kultur bewerten? Was trägst du bei? Was trägst du für ein Klima in diese Gemeinde, wie wir miteinander umgehen? Lass uns da mal bewusst drauf Acht haben. Ich behaupte mal, die Gemeinde Jesu war und ist nicht immer gut da drin. Ich meine, Christen hauen sich fast den Schädel ein über, weiß nicht, irgendwelche theologischen Detailfragen, ob die Entrückung vor der Trübsal, in der Trübsal, nach der Trübsal oder ob das vielleicht eh schon vorbei ist, die Trübsal, ja. Bis aufs, Paulus schreibt den Korinthern, glaube ich, ne? Wenn ihr einander beißt, schaut zu, dass ihr euch nicht auffresst gegenseitig. Also das Problem existiert nicht seit heute. Oder hauen sich die Schädel ein über Fragen, wer die Gemeinde leitet und lehrt und wer nett oder katholischen stellen die Evangelikalen in Sekteneck und die Evangelikalen fragen sich, können Katholiken überhaupt gerettet werden und dann gibt es die Pfingstler und die Charismatiker und all diese Dinge. Und es ist genau nicht diese Kultur, die eigentlich Jesus entspricht. Ich meine, wenn wir von einem barmherzigen Gott sprechen und unbarmherzig miteinander umgehen, was für ein Bild ist das für die Welt? Dann nimmt die Welt uns als Heuchler wahr und es ist kein Zeugnis. Und erinnert euch wieder im Kontext des Epheserbriefes. Es gab keinen größeren Kontrast, kulturell gesehen, als zwischen Juden und Heiden. Das war total konträr. Das war wie eine Hochzeit von irgendeinem Amish-Typen mit einer Hure, so ungefähr. Also völlig konträr. Die Heiden waren Partytiere, die waren Orgien gewöhnt, Götzendienst auf unmoralische Art und Weise. Und Juden waren sehr gesetzlich. Die hatten ein Problem mit einem Schnitzel, was nicht richtig geschlachtet wurde. Und jetzt bringt diese zwei Menschengruppen aus diesen zwei Hintergründen zusammen in eine Gemeinde. Das war spannend. Wir lesen in der Bibel davon. Ich meine, Römerbrief zum Beispiel, das Essen von Götzenopferfleisch. Wie soll man da mit umgehen? Also wenn ihr denkt, für uns ist es herausfordernd, Einheit zu leben, das ist nichts im Vergleich zu den Geschwistern damals im ersten Jahrhundert. Und so schreibt Paulus ihnen, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Also hier haben wir ein paar Herzenshaltungen, die es braucht, um Einheit zu bewahren. Das erste ist Demut. Was ist Demut? Jemand hat es mal so definiert, Demut bedeutet, nicht zu hoch von dir zu denken, nicht zu gering von dir zu denken, sondern gar nicht an dich zu denken, sondern an andere. Also nicht selbstzentriert zu leben, selbstzentriert zu denken, sondern auf andere ausgerichtet. Na, wie es uns Jesus gesagt hat oder Paulus es uns über Jesus geschrieben hat im Philipperbrief im Kapitel 2, dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, also selbstgroß werden wollen, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Und dann sagt uns, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der Gott war und es nicht festgehalten hat, sondern Mensch geworden ist und sich nochmal erniedrigt hat und ans Kreuz gegangen ist für uns. Das ist Demut. Also nicht, ich brauche alles ordentlich, und diese Chaoten sind es nicht wert, gerettet zu werden. Und wer 2 Minuten zu spät kommt, ist ein Verbrecher, der mich total missachtet. Oder auf der anderen Seite, hey, ich brauche Freiheit. Und diese verklemmten Organisierten, die sollen sich mal einkriegen, ist mir doch egal. Das ist eine Demut. Also, nicht eine schlechte Motivation haben im Herzen, wo wir richten, wo wir kritisieren, wo wir das Schlechteste annehmen vom anderen. Ah, der hat das sicher böse gemeint. Nee, so eine Bibel sagt uns, wir sollen das Beste annehmen von anderen. Wir sollen auf andere Rücksicht nehmen, wir sollen auf den anderen eingehen, wir sollen Kompromisse finden. Das sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Ja, wie gehen wir um hier mit den Leuten, die so verkrampft sind mit dem, was sie essen und den anderen, die, oh, lass uns reinhauen. Wie gehen wir um damit? Ja, sie haben einen Kompromiss gefunden, mit dem alle leben konnten. Paulus ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, ich will lieber überhaupt kein Fleisch essen, bevor ich einem Bruder ein Anstoß bin. Das ist Demut. Zweite ist Sanftmut. Gehen wir sanft mit anderen um. Andere Übersetzungen übersetzen es als freundlich. Gehen wir freundlich miteinander um. Ist das unsere Kultur? Der Ton macht die Musik, oder? Du kannst etwas total Wichtiges, etwas total Wahres, etwas total Notwendiges sagen dem anderen, was er hören muss eigentlich. Du kannst korrigieren. Aber wenn du dich im Tonfall vergreifst und die Gefühle des anderen verletzt, dann hast du nichts gewonnen. Dann war das alles für die Katz. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Wir haben es alle schon getan, ich predige zu mir selber. Gehst du sanft, gehst du freundlich mit deinen Geschwistern um, in deinem Team, in dem du dienst, mit den Kindern hier, mit denen du dich ein bisschen reibst, wenn du Korrektur anbringen willst, was manchmal notwendig ist, sprichst du die Wahrheit in Liebe. Na, man kann es nur annehmen, die Wahrheit, wenn es in Liebe gesprochen ist, dann ist es annehmbar. Also beobachtet auch das mal ganz bewusst, so deinen Tonfall, deine Einstellung. Wie gesagt, wir prägen eine Kultur. Lasst uns da ein Auge drauf haben. Wir prägen eine Gemeindekultur. Und das ist vielleicht das Wichtigste in unserem Miteinander, wie wir miteinander umgehen. Dritte, was er uns hier sagt, die dritte Einstellung ist Langmut oder Geduld. Und oh Mann, ich hätte so gern mehr Geduld. Am besten gleich. Geduld mit meinen Mitmenschen, Geduld mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit den Leuten, die anders sind als ich. Kommt mir nicht natürlich. Ich bin nicht von Natur aus ein geduldiger Mensch. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und die Wahrheit ist, Menschen verändern sich nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Inklusive mir. Also, ich hätte das gern, dass ich einmal was predige. Ich predige zum Beispiel über Geduld und Sanftmut und alle tun's. Wäre doch super, oder? Oder du korrigierst jemanden, sagen wir dein Kind, einmal und es funzt. Und ich mache einen guten Vorsatz und schon funktioniert's. Wäre doch super, oder? Aber die Erwartungen sind völlig unrealistisch. Ist meine Erfahrung zumindest. Also wir brauchen Geduld mit uns selbst, wir brauchen Geduld miteinander. Und dann als vierte Einstellung sagt er uns hier, dass wir in Liebe einander ertragen. Liebe ist nicht Schmetterlinge im Bauch, das sind Gefühle, das sind Hormone. Echte Liebe, wie Jesus es uns vorgelebt hat, das hat was mit Hingabe zu tun, mit Aufopferung für den anderen. Einander ertragend. Ja, manchmal müssen wir einander ertragen. Da ist ein Wortbild drin, oder? Dass wir den anderen tragen, mit seiner Schwäche, mit seiner Andersartigkeit, dass wir das mittragen. Es gibt so dieses Poster, wo ein Mädchen einen kleinen Jungen trägt. Und die Frage ist, hey, ist er nicht so schwer? Und sie sagt, nee, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Gibt es auch ein Lied irgendwo in 1950er Jahren, 60er Jahren, gell? Gibt es einen alten Song drüber. Er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Und das erfordert innere Stärke, oder? Die Schwäche des anderen mitzutragen. Woher kommt die Kraft? Nicht aus uns. Brauchen wir wieder Jesus in uns. Er hat die Kraft. Nur mit ihm, nur im Gebet, nur Vertrauen auf ihn können wir so leben. Und er schreibt hier im Vers 3, befleißigt euch, oder die neue evangelistische Übersetzung übersetzt es mit, bemüht euch sehr, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also es ist bewusst, bemüht euch sehr, es ist bewusst, eine bewusste Anstrengung, Einheit, Frieden zu bewahren. Und bewahren kann man nur was, was man schon hat, oder? Also uns muss auch diese geistliche Realität bewusst sein, wir sind schon eins. Hier, wir sind alle schon eins in Christus und wir sind schon eins mit allen Menschen, die Jesus lieben und die Jesus nachfolgen. Wir sind schon eins. Vers 4, ein Leib und ein Geist, der in uns wohnt, wie auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Also wir sind alle ein Leib Christi. Wir sind alle bewohnt von dem einen Heiligen Geist. Wir haben alle die gleiche Hoffnung auf seine Herrlichkeit. Wir werden alle die Ewigkeit miteinander verbringen. Na, das, wenn wir das bewusst haben, schau dir ruhig mal den Bruder oder die Schwester, na, schau ihn nicht an, aber denk dir, mit wem habe ich ein bisschen Probleme, mit wem tue ich mich schwer hier. Wir werden die ganze Ewigkeit miteinander verbringen. Also schauen wir, dass wir schon hier uns vertragen und dass wir die Einigkeit schon hier hinkriegen. Wir haben alle Jesus als den einen Herrn. Wir haben alle einen Glauben, den wir bekennen, in den wesentlichen Dingen. Denkt an das apostolische Glaubensbekenntnis. Lass uns das mal gemeinsam sprechen. Das machen wir sehr selten, aber eigentlich ist es cool, wenn wir das alle können. Ich habe es euch hier drauf gemacht. Lass uns das gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir haben den einen Glauben. Wir haben alle den Heiligen Geist. Wir sind vom Heiligen Geist getauft in den Leib Christi hinein bei unserer Bekehrung. Und wir haben alle die eine Taufe empfangen im Namen des Vaters, also die Wassertaufe jetzt, die ein Zeichen für diese geistliche Taufe in Christus ist. Wir sind alle getauft worden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir haben alle Gott als unseren Vater. Das ist die geistliche Realität. Also mit allen wahren Nachfolgern Jesu haben wir viel, viel mehr gemeinsam, als was uns trennt. Das muss uns bewusst sein. Und diese Einheit, die wir schon haben, diese geistliche Einheit, die soll auch Ausdruck finden, die soll auch sichtbar werden. Also hier in unserer Ortsgemeinde und auch in unserem Miteinander mit der Kirche Jesu weltweit. Deswegen sind wir in der Evangelischen Allianz unterwegs und hatten Allianzgebetswoche, haben uns da beteiligt und ich treffe mich einmal im Monat mit Leitern aus anderen Gemeinden hier vor Ort, um auszutauschen, miteinander zu beten. Es ist Jesu Herzensanliegen. Also lasst uns Jesu Leib schätzen. Lasst uns ein Herz haben für seinen Leib. Hier für unsere Geschwister, aber auch für seinen Leib weltweit. Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Also Jesus hat sich uns allen geschenkt, unendlich großes Geschenk. Wir leben alle aus derselben Gnade Jesu, aus der sind wir gerettet. Und er gibt jedem von uns auch Gnade für das tägliche Leben, auch Gnade, um Einheit zu leben, Gnade, um einander zu dienen. Wir dürfen aus seiner Kraft leben. Er hat auch jeden Gnadengaben ausgeteilt, Befähigungen, mit denen wir einander dienen können. Also unsere Begabungen sind Gefäße, um seine Liebe weiterzugeben. Vers 8, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Alles klar? Ist eine Anspielung auf den Psalm 68, Vers 19. Da haben wir das Bild eines siegreichen Königs, der Gefangene wegführt und der Geschenke empfängt. Dort heißt es, du hast Gaben bei den Menschen empfangen. Hier schreibt Paulus, er hat den Menschen Gaben gegeben. Ein bisschen unterschiedlich, da gibt es Diskussionen, warum das so ist. Vielleicht gab es einen alten Hymnus, der sich auf den Psalm 68 bezieht, den Paulus hier verarbeitet. Vers 9, das hinaufgestiegen, aber was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde oder manche übersetzen es in die Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, aber ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Keine ganz einfache Stelle. Manche glauben, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz in das Totenreich hinabgestiegen ist, in den Hades sozusagen. So interpretieren sie den unteren Teil der Erde und dass er in seiner Auferstehung dann die verstorbenen Gläubigen des Alten Testaments mit sich geführt hat. Andere denken, dass diese Verse einfach das beschreiben, was in Philipper 2 beschrieben ist, seine Inkarnation, also dass er, der Gott war, sich erniedrigt hat, vom Himmel auf die Erde gekommen ist, dort sich nochmal erniedrigt hat, bis zum niedrigsten Platz in dieser Welt, bis zum Tod am Kreuz und dass er dann siegreich auferstanden ist. Johannes 3, Vers 13 heißt es, niemand ist hinabgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Wie auch immer. Im Vers 11 sehen wir Geschenke oder Gaben, mit denen Gott seine Gemeinde beschenkt hat. Und diese Gaben sind erstmal begabte Menschen, im Besonderen begabte Leiter. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also wir dürfen einander auch schätzen in den Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Auch Leidenschaft schätzen. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Jetzt haben wir Einheit im Geist, irgendwann werden wir alle auch Einheit im Glauben haben, weil wir völlig klar sehen. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Also Gott hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, also die das Evangelium verkündigen, andere als Hirten oder Pastoren, ist die Übersetzung davon aus dem Lateinischen, und Leiter. Manche interpretieren sehr viel rein in diesen einen Vers. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon davon gehört, manche haben so diese Lehre von dem fünffältigen Dienst entwickelt und sie sagen, diese fünf Dienste, die müssen in jeder Gemeinde vorkommen und vorhanden sein, weil sonst taugt ihr eigentlich nicht wirklich was. Ja, sonst ist da irgendwas faul. Und da gibt es ganze Seminare und Konferenzen darüber. Und naja, ich muss sagen, ich bin skeptisch, einfach wenn wir bei der Bibel bleiben. Ich würde sagen, erstens scheint es, wenn schon, dann sind es vier Dienste und nicht fünf. Wenn er das genau liest, denn er sagt, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Also Pastor, Hirte und Lehrer, eine Anforderung an Pastoren, Hirten, Älteste ist alles derselbe Dienst, Aufseher ist, dass sie fähig sind, andere zu lehren. Also wenn ich das hier lese, scheint er von vier Diensten zu sprechen, nicht von fünf. Zweite Frage, die sich natürlich stellt, ob es heute überhaupt noch Apostel und Propheten gibt, in demselben Sinn wie im Neuen Testament. Und ich rede jetzt hier nicht von der Gabe der Prophetie, sondern von diesem Amt, von dieser Rolle. Und ich würde behaupten, es gibt sie sicher nicht mehr. Nicht so in dem Sinn, wie die alttestamentlichen Propheten, die einen Großteil des Alten Testaments geschrieben haben, und die neutestamentlichen Propheten und Apostel, die das Neue Testament geschrieben haben. Im Kapitel 2, Vers 20 im Epheserbrief heißt es, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Oder Apostelgeschichte 2, Vers 42 hat man lange auf unserem Gemeindebrief drauf, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Also das ist, was wir heute in unserem Neuen Testament haben hier. Gott hat Männer ganz besonders inspiriert und gebraucht, um uns sein Wort zu geben. Und ich würde behaupten, niemand hat heute dieselbe Autorität und dieselbe Inspiration wie die Apostel damals. Und ich würde euch raten, seid vorsichtig, wenn irgendjemand das behauptet. Wenn Leute behaupten, sie haben irgendeine neue Offenbarung oder irgendwas Neues, was über die Bibel herausgeht, das muss eine Warnlampe sein für uns. Die Bibel ist unser Maßstab. Ich habe einen Freund, der hat immer gesagt auf Englisch, if you can read it, then heed it. Also wenn du es lesen kannst, dann halt dich dran. If you can't read it, you don't need it. Also wenn du es nicht lesen kannst in der Bibel, dann brauchst du das auch nicht. Das ist ein guter Maßstab, finde ich. Das Fundament wird einmal gelegt und das waren Christus und die neutestamentlichen Apostel. Und dann wird die Gemeinde Jesu auf diesem Fundament aufgebaut. Wir sind lebendige Steine. Also es wird nicht wieder ständig ein Fundament wieder auf das Fundament aufgebaut. Das passt überhaupt nicht in das Bild. Ich persönlich finde es auch ziemlich arrogant und anmaßend, wenn sich irgendjemand heute auf die Stufe der Apostel stellen will. Das spricht dann schon gegen ihren Charakter, von dieser Demut, von der wir gelesen haben. Und es gibt heutzutage auch so Apostelvereinigungen zum Beispiel. Das ist so ein Verein, wo die Leute sich gegenseitig als Apostel einsetzen. Das ist so eine ziemliche Inzucht, wenn man sich da anschaut, wer da drin ist. Kommt alles aus einer bestimmten Ecke, ist so Teil dieser apostolischen Reformationsbewegung, kommt aus den USA, wie das meiste, was geistlich schräg ist. Und ich will hier keine Namen nennen, aber manche sind sehr bekannt in bestimmten Kreisen. Und manche sind sehr schräg. Also man kann das auf YouTube anschauen. Ich habe ein Video gesehen, wo zwei ziemlich Bekannte von denen einem Dritten die Hände auflegen und ihn sozusagen gemeinsam als Mitapostel einsetzen. Das Problem ist, derjenige, der da eingesetzt wurde, der hat Menschen ganz öffentlich misshandelt. Also angeblich auf die Führung des Heiligen Geistes hin irgendwelchen Leuten in den Magen getreten und einer alten Frau ins Gesicht getreten, angeblich. Also total verrückt. Und dann kurz danach, nachdem sie ihn eingesetzt haben als Apostel, ist aufgeflogen, dass der im Ehebruch gelebt hat mit irgendeiner Mitarbeiterin. Also, hey, wenn das deine Apostel und deine Propheten sind, dann gute Nacht. Die haben nicht viel Unterscheidung. Und ich würde auch sagen, wenn jemand beansprucht, ein Prophet zu sein, der biblische Maßstab ist, du bist 100% genau oder du wirst gesteinigt. Im Alten Testament war es so. Also wenn du eine Prophetie machst, Prophezeiung machst und sie trifft nicht ein, das war deine letzte. Im Neuen Testament, die Parallele zur Steinigung ist Exkommunikation, Ausschluss aus der Gemeinde. Also wenn wir den Maßstab anlegen würden, wären all diese selbsternannten Apostel und Propheten nicht mehr in unserer Mitte. Also meine Empfehlung ist, lass die Finger von diesem Hype, von diesen Bewegungen. Ich will damit nicht sagen, dass alle, die sagen, hey, der fünffältige Dienst, das kommt in ganz vielen Gemeinden, also irgendwie wird das selten mal nachgeschlagen und geprüft. Ich sage nicht, dass alle, die das sagen, dass die irgendwie schräg drauf sind, gar nicht. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn sich heute einer hinstellt und sagt, ich bin Apostel und ich habe neue Offenbarungen, das ist gleichwertig mit dem, was hier in der Bibel steht. Lauft bitte so schnell ihr könnt, okay, von diesen Dingen. Ich beobachte da ganz viel Überheblichkeit und Hochmut. Diese Kreise glauben, sie sind die besseren Christen und haben die tiefere Einsicht und eine neue Offenbarung vom Herrn, was der Heilige Geist heute tun will, verstehen sich so ein bisschen als Elite-Christen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gelesen haben, was unsere Einstellung sein sollte. Also lasst uns am Wort Gottes bleiben, an der Bibel. Dieses Wort Gottes hat nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Das ist die Wahrheit, das ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Das hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Paulus schreibt Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei oder zugerüstet sei für jedes gute Werk. Also wir brauchen keine Privatoffenbarungen, keine neuen, wir brauchen keine selbsternannten Apostel, die darüber hinausgehen. Ich meine, vielleicht gibt es heute noch Apostel im weiteren Sinn. Also Apostel bedeutet ja Gesandter, in dem Sinn, dass sie gesandt sind von Gemeinden oder von Bünden. Ich glaube auch, dass es die Gabe der Prophetie heute gibt, aber ich bin mir nicht so sicher, dass es dieses Amt des Propheten oder des Apostels im neutestamentlichen Sinn noch gibt. Als dritten Punkt, all diese Listen, in denen der Paulus Dienste oder Gaben aufzählt, also im Römerbrief Kapitel 12, im 1. Korintherbrief Kapitel 12 und auch hier, das sind Beispielslisten, die sind nicht vollständig. Also ich glaube, die Liste im Römer 12 listet 6 mehr Gaben auf als die Liste im 1. Korinther 12. Und auch diese Liste ist unvollständig, wenn wir an Leiter denken. Hey, was ist mit Diakonen zum Beispiel? Sehen wir als biblisches Amt hier. Im Korintherbrief heißt es einfach von Lehrern. Hier wird es von Hirten und Lehrern gesprochen. Was ist mit Administratoren, mit Leitern, die wir im 1. Korintherbrief sehen? Also ich denke auch, das spricht dagegen, dass Paulus hier ein Gemeindemodell beschreibt aus 5 Diensten, die in jeder Gemeinde irgendwie umgesetzt werden muss. Im Gegenteil, das heißt, sind alle Apostel, sind alle Propheten. Der Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Und naja, es kommt immer wieder vor, dass Leute aus einem Vers ein Riesengebäude bauen und es allen anderen umhängen wollen. Und ich würde auch da sagen, wenn einer aus einem Vers ein Riesending baut, dann wäre ich vorsichtig. Also, ich will da nicht zu tief reingehen. Bisschen Warnung heute mal zur Abwechslung. Ich mache hier Schluss. Wir sind am Ende unserer Zeit. Wir machen nächstes Mal weiter. Die Anwendung für heute ist, strebt nach Einheit. Strebt nach einem Charakter, der das ermöglicht. Das ist ein Zeichen für geistliche Reife, Einheit. Uneinigkeit und Spaltung ist ein Zeichen für geistliche Unreife, wie wir es in Korinth sehen. Wenn der eine sagt, ich gehöre zu Petrus und ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, das ist Unreife. Lasst uns eine gute, gesunde, aufbauende Gemeindekultur prägen hier in unserer Gemeinde. Unsere Grundlage ist die Bibel. Jeder, der sich zu Jesus bekennt und zu seinem Wort bekennt, ist unser Bruder und unsere Schwester. Lass uns ein weites Herz haben. Amen. Lieber Vater, danke, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns ja auch herausforderst manchmal. Ich danke dir vor allem, dass wir dein Leib sein dürfen. Was für ein Vorrecht, dass wir von dir bewohnt sein dürfen und dass du in unserer Mitte lebst, Vater. Und Herr, allein deswegen ist deine Gemeinde und dieser Gemeindeleib so, so wertvoll und so wunderbar. Und ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich glaube, dass niemand durch Zufall hier ist. Ich glaube, dass du uns zusammengeführt hast. Und ich möchte beten, Vater, dass du uns tiefer hineinführst in diese Wahrheit. Und dass du es uns schenkst, Herr, dass wir in tieferem Maße ja Einheit und Liebe und Geduld und Barmherzigkeit, all diese guten Früchte des Geistes miteinander leben dürfen, sodass die Welt dich erkennt, wenn sie uns ansieht. Wirke das durch deinen guten Geist in unserer Mitte, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und damit segne euch unser guter Gott mit dem Wollen und mit dem Vollbringen. Er stärke euch durch seinen Geist und leite euch in seinem Frieden. Amen.